Deutschlandfunk Interview.
Eigentlich wollten sich die EU-Staaten bis heute entscheiden, wie sie sich zu einem seit Jahren umstrittenen Thema verhalten wollen. Es geht um die Verwendung von Bleimunition bei der Jagd. Dadurch landen EU-weit geschätzt 20.000 Tonnen Bleimunition pro Jahr in der Natur. Durch das Schwermetall Blei werden in der EU pro Jahr geschätzt rund 940.000 überwinternde Vögel und 886.000 Brutvögel vergiftet. Nun soll der Einsatz von Bleimunition wenigstens in Feuchtgebieten verboten werden. Dazu gab es vorab einen Streit zwischen zwei Bundesministern. Bundesumweltministerin Schulze von der SPD war für ein Verbot, Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner von der CDU dagegen. Nun hat Klöckner ihre Ablehnung aufgegeben, zu dem Preis, dass die Übergangsfrist bis zum Greifen des Verbots von 2 auf 3 Jahre angehoben wird. Am Telefon ist die Bundesumweltministerin. Guten Morgen, Svenja Schulze.
Ja, guten Morgen.
Wird es denn nun dahin kommen, dass wenigstens dieser Kompromiss, das Verbot kommen wird, eingehalten wird? Oder gibt es auf EU-Ebene schon wieder was Neues?
Naja, erstmal ist es wichtig, dass wir uns geeinigt haben in der Bundesregierung. Weil Blei, das haben Sie ja eben ganz richtig gesagt, das löst regelrechte Vergiftungsketten aus. Also Wasservögel nehmen diese Bleigeschosse auf, dann sterben sie an einer Bleivergiftung. Das wird wiederum von Greifvögeln, vom Seeadler gegessen. Und die Seeadler sind dann die nächsten, die an der Bleivergiftung sterben. Also es ist eine ganze Kette, die da jetzt endlich gestoppt werden muss. Und die EU-Kommission hat gestern Abend das schriftliche Verfahren ausgesetzt. Und das heißt, es wird wieder eine Sitzung geben. Und auf dieser Sitzung muss das dann entschieden werden. Aber wenn Deutschland da zustimmt, dann kann auch eine Mehrheit zustande kommen für die Abschaffung von Bleimunition in Feuchtgebieten.
Tschechien hatte das, Sie sprechen es an, in Frage gestellt, dieses Abstimmungsverfahren. Wird da durch das anstehende Verbot nochmal komplett in Frage gestellt?
Nein, es ist nicht üblich auf der europäischen Ebene, dass man was sozusagen schriftlich macht. Normalerweise haben wir immer Sitzungen. Aber jetzt in den Corona-Zeiten ist natürlich alles anders. Und jeder Mitgliedstaat hat das Recht zu sagen, nein, ich will das nochmal diskutiert haben. Das ist jetzt schade, weil es schon so einen langen Vorlauf gibt, so lange auch wissenschaftliche Expertise hinzugezogen wurde. Aber es stoppt das Verfahren nicht, es geht weiter. Und wir werden dann irgendwann nach den Ferien eine Abstimmung haben. Und dafür sind die deutschen Stimmen für ein Verbot sehr, sehr wichtig.
Nun haben Sie eine Einigung mit Frau Klöckner erzielt, aber zu dem Preis, dass die Übergangsfrist bis zum Verbot von 2 auf 3 Jahre verlängert wird. Ist das ein schaler Sieg?
Nein, das ist ein Kompromiss, den man gehen kann. Ich hätte es lieber gehabt, dass die Bleimunition so schnell wie möglich verboten wird. Aber ich kann jetzt auch mit diesem Kompromiss leben. Wichtiger ist, dass es jetzt endlich zu einem Verbot kommt und dass endlich Blei bei der Jagd eingeschränkt wird, weil es eben so gefährlich ist.
Nun wird ja bei Bleischrot das Verbot nur kommen, wenn es Feuchtgebiete betrifft, bei der anderen Jagd nicht. Warum gelingt es Ihnen einfach nicht, trotz Ihres Verweises auf alternative Stahlmunition hier die EU zu einem generellen Verbot zu bringen?
Naja, man hat ja gesehen, wie schwierig das schon in Deutschland ist. Da sind sehr widerstrebende Interessen. Es ist immer noch, gibt immer noch Jäger, die nicht glauben, dass die andere Munition auch funktioniert und sagen, dass die Tiere da gequält würden. Das können wir heute nachweisen, dass es andere Munition gibt, die genauso schnell Tiere tötet und nicht dazu führt, dass die noch länger leiden müssen. Das ist in vielen, vielen Studien belegt und auch der Alternative Jagdverband hat das jetzt bestätigt. Und deswegen wissen wir jetzt genug, um die bleifreie Munition auch wirklich weitergehend zu verbieten. Aber es sind keine einfachen Diskussionen, die Interessen sind da sehr unterschiedlich.
Wann wird es EU-weit soweit sein? Haben Sie eine Schätzung?
Naja, ich hoffe, dass wir jetzt dieses Verbot in Feuchtgebieten nach den Ferien irgendwann hinkriegen. Da wird es eine Sitzung des zuständigen REACH-Ausschusses geben und dann wird das hoffentlich endlich abgeschlossen.
Der Konflikt ist also noch nicht ausgeräumt. Ein weiterer ganz anders gelagerter Konflikt liegt im Moment auch im deutschen Kabinett. Auch hier geht es um Wirtschaftsinteressen und Umweltfragen und es geht um das sogenannte Lieferkettengesetz. Es wird derzeit von Ihrem Parteifreund Arbeitsminister Heil und Entwicklungshilfeminister Müller von der CSU vorangetrieben und es sieht vor, dass international agierende deutsche Unternehmen verpflichtet werden, auch Zulieferer auf arbeitsrechtliche, menschenrechtliche und umweltrechtliche hohe Standards zu verpflichten. Die Wirtschaftsverbände sagen, das könnten sie nicht kontrollieren und hier nicht haften, auch mit Blick auf Umweltstandards. Was sagen Sie?
Ich kann so einen Vorschlag für ein Lieferkettengesetz nur begrüßen. Ich finde, dass es sehr sinnvoll ist, dass Hubertus Heil das da vorangetrieben hat. Weil wer will denn Produkte kaufen, in denen Kinderarbeit steckt oder Avocados, wofür Wälder gerodet werden? Das wollen wir doch wirklich nicht. Und es ist heute möglich, in Managementsystemen, die alle großen Unternehmen haben, genauer hinzugucken und sowas nachzuweisen. Und diese Sorgfalt, dass nicht bei uns Dinge auf dem Tisch landen, nicht bei uns Dinge gekauft werden können, die dazu führen, dass auf der Welt Kinder beschäftigt werden, dass Wälder abgeholzt werden. Ich finde, diese Verantwortung müssen wir in Deutschland wahrnehmen und die können auch die Unternehmen wahrnehmen.
Sorgfaltspflicht ist das eine, aber die Unternehmen haben Sorge davor, dass sie haftbar gemacht werden und sie sagen, das können wir nicht leisten.
Aber bestimmte Sorgfaltspflichten muss man doch auch von Unternehmen verlangen können. Die wissen doch, wo ihre Produkte herkommen. Sie haben ein Managementsystem in ihrem ganzen Bereich, was die Qualität der Produkte überwacht. Und zur Qualität der Produkte gehört eben auch, dass sie unter fairen Bedingungen hergestellt werden und dass nicht die Umwelt dafür leidet. Das macht die Qualität eines Produktes aus. Und wenn man die restliche Qualität überprüfen kann, dann muss es doch auch möglich sein, das mit zu überprüfen.
Aber wenn Sie Länder haben, in denen Umweltstandards gesetzlich viel laxer sind als beispielsweise in Deutschland, muss dann ein Unternehmen, das dort agiert und Zulieferer beschäftigt, die Länderstandards dort quasi überbieten?
Na, müssen wir aus Deutschland heraus Dinge kaufen an unseren Lieferketten, an denen, wo Kinderarbeit drinsteckt, wo Zerstörung von Urwäldern drinsteckt? Wir unterstützen doch, indem wir sowas kaufen, dass es diese furchtbaren Bedingungen gibt. Und ich finde, da haben wir auch in Deutschland eine Verantwortung. Und so ein Lieferkettengesetz kann diese Verantwortung nochmal sehr deutlich machen. Und deswegen begrüße ich das sehr, was Hubertus Heil da vorantreibt.
BDR-Hauptgeschäftsführer Kampeter argumentierte gestern hier im Deutschlandfunk andersherum. Deutsche Konzerne könnten hier nicht mächtiger sein als Regierungen, wenn es um die Umsetzung von Schutzrechten und Standards geht.
Naja, aber deutsche Konzerne haben auch eine Verantwortung dafür, wo sie Produkte kaufen. Und wenn sie, wie Sie ja sagen, auf die Qualität der Produkte achten, dann gehört zur Qualität der Produkte eben auch, dass sie unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt sind, dass die Umweltbelange beachtet werden, dass man gegen Korruption und Bestechung vorgeht. Sowas sollte eigentlich selbstverständlich sein. Wir haben lange Zeit jetzt versucht, über Freiwilligkeit zu gehen. Das hat nicht funktioniert. Es war im Koalitionsvertrag klar angekündigt, dass wenn sich nicht mehr Unternehmen freiwillig beteiligen, dass es dann einen gesetzlichen Rahmen gibt. Und diesen Rahmen, den finde ich genau richtig.
Aber wäre es nicht vielmehr Ihr Job als Regierung, Umweltstandards weltweit zu erhöhen und durchzusetzen, statt das auf Unternehmen abzuwälzen?
Das machen wir auch als Regierung. Aber wenn sozusagen unsere Arbeit dadurch torpediert wird, dass Unternehmen weiterhin diese Produkte aus schlechten Bedingungen kaufen, dann macht das Geschäft nicht einfacher. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da insgesamt als Deutschland, also die politische Seite, aber eben auch die Wirtschaft, mit klaren Regeln vorgehen und auch mit einer Zunge sprechen. Es ist doch verrückt, dass wir versuchen, international Standards einzufordern, die von unseren eigenen Unternehmen mit ihrem Kaufverhalten dann wieder unterlaufen werden. Das ist nicht sehr glaubwürdig. Deswegen brauchen wir da mehr Glaubwürdigkeit in den Prozessen.
Wirtschaftsverbände fürchten nun, dass sich in der Folge eines solchen Gesetzes deutsche Unternehmen aus der weltweiten Arbeitsteilung zurückziehen würden und hier auch Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen und das mitten in der Corona-Krise. Ist das in Ihrem Sinn?
Nein, das sehe ich aber auch nicht, dass es da so eine große Gefahr gibt. Wir können mit unserem Kaufverhalten dazu beitragen, dass weltweit sich die Standards durchsetzen, die wir hier in Deutschland haben wollen. Und dafür haben auch Unternehmen eine Verantwortung, darauf mit zu achten. Das überfordert wirklich niemanden. Die etablierten Managementsysteme, die große Unternehmen heute haben, um ihre Lieferketten, ihre Krisenfestigkeit, ihre Qualität der Produkte zu überwachen, die können auch die Arbeitsbedingungen und den Schutz der Umwelt mit einbeziehen. Also das ist keine Überforderung.
Svenja Schulze, Bundesumweltministerin, SPD. Vielen Dank für das Interview heute Morgen.
Ich danke auch.